NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Heute am Mikrofon mit Julia Jenisch und ich melde mich aus dem Studio Flensburg. Und mir gegenüber ist, wie ich finde, eine sehr quirlige junge Frau. Man nennt sie auch die beste Bestatterin Deutschlands seit letztem Jahr. Sie hat einen dementsprechend sehr besonderen Beruf, ist aber noch gar nicht so alt, kommt aus Husum, arbeitet in Tarp. Herzlich willkommen, May Hansen.
Vielen Dank, Julia.
Wir haben uns auf das Du geeinigt, May, ja. Also werden wir das auch jetzt hier beibehalten. Deine Auszeichnung sagt es ja schon, du bist Bestatterin. Wir wollen heute über deinen Beruf sprechen, wir wollen aber auch ein bisschen über dich sprechen und vielleicht das Ganze nochmal ein bisschen aus der anderen Perspektive betrachten. Wir kommen mit Bestattern ja eher in Berührung, wenn wir einen Todesfall in der Familie haben. Das kennst du mit Sicherheit. Vielleicht kannst du uns zum Einstieg mal erzählen, wie bist du denn zu deinem Beruf gekommen?
Also ich habe damals studiert und das hat mir nicht gefallen, weil es nicht sehr praxisorientiert war. Und dann habe ich mich informiert über YouTube, was man so machen kann. Dann wurde mir über den Bestatter halt ein bisschen was den Beruf Bestatter wurde ein bisschen was vorgeschlagen. Das fand ich sehr spannend und dann habe ich mich dazu entschieden, mich zu bewerben. Habe das Studium abgebrochen und ja.
Sprich, du hast bei YouTube einfach mal so ein paar Berufe eingegeben, ja, und dir ein paar Videos angeguckt?
Ja, also Bestatter wurde mir schon länger empfohlen generell. Also das hatte ich schon häufiger mal auf meinem Feed, sage ich jetzt mal so. Und das fand ich total spannend.
Was hat dich denn daran fasziniert? Was fandst du spannend an dem Beruf?
Ja, so makaber es klingt, ich fand die Vorgänge im Körper super interessant, also die biologischen Vorgänge sehr, sehr spannend. Und auch, wie Bestatter damit dann umgehen. Also bedeutet Hygiene und wie bereitet man Verstorbenen vor, wenn die Familie nochmal den sehen möchte und so weiter. Das war das Interessante für mich. Also wirklich die Arbeit mit den Verstorbenen. Wenn man das vorher und nachher sieht, das ist immer total, ja, schön. Ich sag's ja schön, weil es für mich doch schon, es ist schön zu sehen, wie ein Verstorbener vorher aussieht. Und dann wäscht man ihn nochmal, macht die Haare zurecht, schminkt ihn vielleicht noch. Und dann sieht das halt aus, als würde die Person schlafen und als wäre das nicht so trist, sagen wir es mal so. Ne? Also es gibt ein ganz anderes Bild.
Kommen wir nochmal dahin zurück, als du dich für deinen Beruf entschieden hast. Du hast dich ja dann bei unterschiedlichen Ausbildungsstätten beworben. Mhm. Wie bist du zu deinem Bestattungsinstitut gekommen?
Also ich habe mit meiner Mutter damals jeden Bestatter angeschrieben, der befahrbar war für mich. Und ganz viele haben direkt Absagen erteilt, weil sie einfach nicht ausbilden, schon seit Jahren noch nicht mehr. Und mein Chef, Sönke Tim, hat dann gesagt, nee, komm, wir machen das Praktikum mit dir. Dann lief das Praktikum sehr gut. Und dann hat er sich dazu entschieden, gut, dann machen wir das auch mit der Ausbildung. Und dann ging das los.
Und wie bist du dann im Endeffekt dazu gekommen, an dem Wettbewerb der Bestattungsfachkräfte teilzunehmen? Wie funktioniert das?
Also das ist, zumindest bei den Bestattern ist das so, dass wir haben die Gesellenprüfung. Und das Ergebnis der Gesellenprüfung entscheidet, ob man Landessieger wird. Ich war in unserem Bundesland erste Landessiegerin und wurde dadurch automatisch zur Deutschen Meisterschaft eingeladen. Und da durfte ich dann sozusagen als Bundessieger gekürt werden.
Die Aufgaben, die interessieren uns jetzt natürlich.
Ja, also zuerst hatten wir eine schriftliche Aufgabe, also eine schriftliche Prüfung. Danach hatten wir eine praktische Prüfung. Das war das Vernähen eines Schweinefußes. Und da war ein sehr langer Schnitt, den wir dann halt vernähen mussten. Wir durften uns die Nahtechnik aussuchen. Ich fand's sehr toll, dass das gut geklappt hat bei mir. Also ich habe das nämlich lange nicht gemacht, so viel Nahtechniken und so. Immer, ich mache zu Hause viel Handarbeit. Und mein Vater sagt immer, ja, das liegt daran, dass du so viel Handarbeit machst, dass das so gut lief. Kann sein, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, also das war die erste praktische Aufgabe. Und dann die zweite praktische war, wir schlagen ja Särge aus. Das bedeutet, wir bauen die Füße an, bauen die Griffe an, kümmern uns, dass das Innenfutter, also dieser weiche Stoff, den man sieht, und die Matratze darunter ist meistens noch Aufsaugematerial und eine Ölfolie, dass das alles gemacht wird. Das machen viele Bestatter auch selber. Und in der Prüfung war die Aufgabe dann, dass wir den mittleren Griff anbauen sollten. Das bedeutet, der war fertig ausgeschlagen, das Futter war alles fertig, also Innenausschlag war alles durch und dann sollten wir irgendwie jetzt den Griff anbauen. Und das ist, jetzt alle Bestatter wissen, dass es geht nicht, ohne dass man das die Innenfutter wieder rausnimmt. Und dann, ich hatte relativ zügig eine Idee, das war glaube ich, ganz, ganz gut.
Was war deine Idee?
Ich hatte eine Idee im Sinne von, dass ich den Stoff löse an der Stelle, wo ich den Griff anbaue. Und dann den Sack umdrehe und diese Löcher für den Griff baue und dann wieder um und dann den Griff ran. Also das hat auch gut funktioniert und das war auch, glaube ich, den Weg, den sich die Prüfer so vorgestellt hatten.
Also das ist ja auch ein sehr kreatives Denken und Arbeiten in dem Moment. Begegnet dir das jetzt auch oft im Alltag?
Kreativ bei uns finde ich insbesondere ja die Dekoration, dass man die Traueranzeigen gestalten kann. Und da finde ich es tatsächlich auch, je mehr Freiheit uns gegeben wird von den Angehörigen, das in ihrem Sinne zu machen, desto kreativer kann ich natürlich auch werden. Das ist immer sehr schön, weil da habe ich ein bisschen kreativen Freiraum.
Okay, das klingt auch ein bisschen anders, als man sich das alles so vorstellt. Jetzt hast du diesen Titel, beste Bestatterin Deutschlands. Wie fühlt sich das denn für dich an? Hat sich da bei dir was verändert?
Ja, also am Anfang habe ich immer so gedacht, ich werde auch nicht Landessieger. So, weil ich war im Abitur tatsächlich gar nicht so ein Überflieger. Ich wollte einfach nicht meine Erwartungen auch an mich selber nicht zu hoch schrauben. Meine Erwartung war, dass ich es gut mache. Und in jeder Prüfung, auch beim Bundeswettkampf, war die Anforderung an mich selber, ich möchte, dass meine Prüfer, egal wer es ist, sagen, die würde ich einstellen. Selbst wenn ich hier und da mal einen kleinen Fehler mache, weil das ist unmöglich zu verhindern in der Prüfungssituation, habe ich so das Gefühl, weil man steht ja unter enormem Stress. So, das war meine Anforderung und die habe ich erfüllt. Und weiter wollte ich einfach nicht hoffen. So.
Wie sieht denn dein Alltag aus? Du hast uns schon erzählt, es geht um Hygiene, es geht auch um Sarg ausschlagen, es geht um Kreativität dekorieren, Grußkarten gestalten. Mhm. Was machst du denn aber wirklich den ganzen Tag davon?
Ich bin eigentlich Mädchen für alles im Betrieb, das ist so ein bisschen das Ding. Also ich mache die Überführung mit, ich fahre verstorben ins Krematorium, hole Urnen aus dem Krematorium ab, ich baue für Trauerfeiern auf. Büroarbeit, dieses Entwerfen der Karten, der Trauerkarten, der Anzeigen, Standesämter, da muss ich ja auch anfahren, irgendwer muss ja auch die Sterbeurkunden abholen. Ne? Beratungsgespräche führe ich auch.
Was davon macht dir am meisten Spaß?
Ja, schwierige Frage. Grundsätzlich würde ich sagen, die Arbeit mit den Angehörigen, also zusammen. Ein Event, es ist ein trauriges Event, aber es ist trotzdem ein Event, eine Veranstaltung zu planen in ihrem Sinne. Also wir lernen ja ganz verschiedene Leute kennen, also auch ganz verschiedene Interessen, was Leute schön finden, was Leute nicht schön finden. Und dementsprechend zu arbeiten, finde ich sehr schön.
Ein Teil deiner Arbeit ist es ja auch, Grabreden zu schreiben und die dann auch zu halten am Grab des Verstorbenen. Wie ist das für dich und auch für die Angehörigen, erstmal für dich vielleicht, so dich in den Menschen und die Lebensgeschichte hineinzuversetzen, aber dann auch für die Angehörigen, dass sich dann eine junge Frau an das Grab eines oft sehr alten Menschen stellt?
Ja, ich hatte da sehr viel Respekt vor. Ich habe immer noch sehr viel Respekt vor der Aufgabe, die mir da gegeben wird von den Angehörigen. Ich hoffe, dass ich sie immer dementsprechend auch umsetzen kann. Und mir macht sehr viel Freude, mir macht sehr viel Spaß. Man muss halt einfach sehen, ich bin keine Trauerrednerin, ich mache keine halbe Stundenrede, aber so 5 bis 10 Minuten sage ich was. Das gibt dem Ganzen würdevolleren Rahmen und das finde ich ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe und die macht mir auch sehr viel Freude. Das Feedback generell ist danach immer super. Also ich habe noch nie jemanden zu hören bekommen, Gott sei Dank, der sagt, das war doof. Also bis jetzt waren alle sehr zufrieden, weil es sind auch, das sind Menschen, die eigentlich vorher sagen, ja, wir wollen eigentlich nichts gesagt haben. Ja, wäre eigentlich doch schön, wenn eine Kleinigkeit gesagt wird, damit es nicht ganz so nichtssagend die Beisetzung ist. So, und dann komme ich halt ins Spiel. Also da ist das natürlich von der Erwartungsstellung her schon relativ auf meiner Seite. Also die haben jetzt nicht so die Erwartung, dass jetzt ich auspacke mit Geschichten aus der Kindheit oder so, ne? Und ganz, ganz oft kommen dann Ältere, und es sind echt immer Männer auf mich zu, die mir dann sagen, ja, als ich sie gesehen habe, habe ich gedacht, dass da nichts werden kann. So, weil ich jung bin, eine Frau bin. So, das sind die zwei Aspekte, auf die das immer. So, bei so einem jungen Mädchen hätte ich nicht gedacht, dass das so gut wird. So, aber dass es so gut wird. Und das ist der Teil, den ich daraus immer mitnehme. Sie sind immer zufrieden und auch Leute, die mir das nicht zutrauen, sagen, hey, echt gut, war echt gut, gut gemacht. So, und ich finde es auch toll, ich stelle mich damit auch immer neuen Aufgaben. Also jetzt vor kurzem habe ich eine plattdeutsche Grabrede gehalten. Habe ich noch nie gemacht. War richtig toll, war richtig spannend. War auch echt ein Teamwork mit meinem Kollegen zusammen, mit Holger zusammen. Das war echt, echt toll. Also, und das war eine neue Aufgabe und das finde ich auch toll. Also man arbeitet, man lernt ja auch mit dem Job jetzt.
Ich finde, du hast eine sehr positive Art, auf die Dinge zu blicken und auch dann in dem Fall dir eben das Positive, was dir gesagt wird, rauszunehmen und zu sagen, okay, daran wachse ich weiter, ich arbeite an mir, ich lerne, aber ich sehe nicht das Negative, man könnte ja auch nur das Negative sehen.
Ja, genau, also man könnte auch einfach nur sehen, es sind jetzt immer Männer, die mir sagen, ich als junge Frau, wie kann das denn funktionieren? Ich find's sehr schade, dass diese Erwartung tatsächlich so da ist, dass Leute mich sehen, ich bin jung, ich bin eine Frau und dass sie dann denken, dass das wahrscheinlich schlechter wird, als wenn das ein Mann machen würde oder eine ältere Frau macht. Ich weiß nicht, also ich finde, das ist trotzdem schade, dass so diese, dass viele, viele Männer diese Haltung haben. Das finde ich sehr, sehr schade, aber ich bin froh, dass ich sie immer ein bisschen überzeugen kann damit.
Trotzdem ist es ja so, dass du jeden Tag irgendwie mit dem Tod konfrontiert bist. Natürlich. Mm. Ist das inzwischen schon normal geworden?
Mm. Nee, jein, ja. Tagesformabhängig. Also es gibt Momente, da ist das gar kein Problem. Ich sag mal, wenn man eine 90-jährigen alten Person abholt, da ist das natürlich wesentlich leichter auch zu verdauen für einen selber, ne? So, als wenn man dann jetzt jemanden hat, den das sehr mitnimmt. So, das bedeutet nicht, dass es nicht sehr schwer sein kann, wenn man jetzt den Ehepartner nach 90 oder 60 Jahren Ehe zu Grabe trägt. Aber da kann man sich selber oft auch als Bestatter so sagen, ja, die Person war ja alt, die hatte ja ein schönes Leben und so weiter. Also man tröstet sich dann damit so mit diesen Floskeln so ein bisschen. Also ich würde sagen, kalt lässt es mich sowieso nie. Aber es ist unterschiedlich, welche Fälle wir haben. Wie schlimm ist es?
Gibt es da Fälle, die dir irgendwie besonders im Gedächtnis geblieben sind, wo du auch noch öfters drüber nachdenkst? Oder ist es dann einfach so, dass es nach ein paar Wochen auch oder nach ein paar Tagen abgeschlossen ist?
Nee, meine ersten, alles, was ich zum ersten Mal gemacht habe, da werde ich mich viel dran erinnern. Und das ist auch immer so die ersten Male mit Verstorbenen. Also den ersten Verstorbenen, den ich gesehen habe, da habe ich mich auch beim ersten gar nicht richtig getraut, mit anzufassen. Dann beim zweiten habe ich schon den Schuh angezogen. Also solche Sachen werde ich halt, an die werde ich mich für immer erinnern. Auch den ersten Suizid, den wir abholen mussten. Kinder ist natürlich auch was, das bleibt im Augenblick bei einem.
Und wie gehst du dann damit um?
Ich rede darüber oder ich habe auch das Laufen für mich letztes Jahr entdeckt. Also Joggen gehen hilft mir auch, Tanzen. Also halt Hauptsache, man hat ein Outlet für den Kopf, wo der Kopf dann nicht die ganze Zeit arbeitet währenddessen. Und Yoga, komischerweise, habe ich jetzt auch vor kurzem gemacht, hilft auch gut. Hätte ich auch nicht gedacht.
Sehr schön. Du bist ja mit Anfang 20 in diesen Beruf gekommen, in einer Bestattungskultur in Deutschland, die ja zum Beispiel anders ist als in anderen Ländern. Wenn man da zum Beispiel irgendwie an Mexiko denkt, den Dia de los Muertos, also wo mit Tod nochmal ganz anders umgegangen wird. Wie empfindest du das hier und wünschst du dir vielleicht auch eine Veränderung?
Also ja, wünsche ich mir sehr doll. Ich finde, in einem Land, wo wir so viele Möglichkeiten haben, sollte diese Möglichkeiten sich nicht nur auf das Leben beschränken. Das bedeutet, auf der ganzen Welt gibt es ja auch verschiedene Bestattungsarten, gibt ja nicht nur Feuer- und Erdbestattung. So, es gibt dann noch ein paar andere Formen. Ich sag mal, Reerdigung hatten wir ja auch vor einer Weile.
Zum Beispiel. In den Niederlanden gibt es ja noch zum Beispiel die Luftbestattung. Ne?
Genau, das ist aber Feuerbestattung nur anders. Also da wird die Asche aus dem Flugzeug verstreut zum Beispiel oder aus einem einem Luftballon hier, so ein Helium-Luftballon.
Ist aber in Deutschland auch nicht erlaubt.
Nee, das sind solche Sachen. Also es wäre natürlich, ich kann verstehen, dass man das nicht über jede Feld und Wiese machen darf oder über eine Stadt. Das darf man in ganz vielen Ländern nicht. Also einfach Asche irgendwo raus aus dem Flugzeug oder so raus. Das geht, nee. Aber ich fände es schon schön, wenn es zumindest, ich sag mal, wenn es irgendwo so zwei Felder gäbe, wo man das machen könnte. Das wäre schon ganz toll. Also ich glaube auch, das würde relativ gut ankommen. Vor allem, ich sage jetzt mal, bei den geschätzt unter 60-Jährigen. Weil viele gehen ja jetzt auch eher in die Richtung, dass Tod ist traurig, aber ich sag mal, man sieht es ja auch schon an den Blumen. Wir wollen es ja schon feiern, die Person. So, man macht es der ja schön. Und wenn das Lieblingshobby meines Onkels jetzt war, Feuerwerkskörper in die Luft zu jagen, ich persönlich bin dafür, dass das dann ein Profi macht. Also ich würde jetzt nicht selber einen Feuerwerkskörper anzünden, aber es wäre schön, wenn sowas möglich wäre generell.
Bei das, einer Beerdigung Feuerwerk nee, zu nee, haben nee, oder gibt, die Asche mit...
Es gibt eine, die heißt Nachthimmelbestattung, da wird Asche in Feuerwerkskörper gefüllt und... Ja, ist total das, gewöhnungsbedürftig, ja. 100 pro, aber am Ende, wenn ich einen Feuerwerkskörper über einem Feld, wo es erlaubt ist, in die Luft schieße, was ist da der große Unterschied zu, wenn ich es aus dem Flugzeug rauspacke?
Nö, es ist einfach nur ungewohnt.
Ja, genau, also es ist so, ich fände es schön, wenn mehr erlaubt ist. Also im Vergleich zu vielen anderen Ländern, wie du schon sagst, sind wir fast ein bisschen hinterher.
Hast du dir dann auch in dem Sinne schon Gedanken über deine eigene Beerdigung gemacht, beziehungsweise wenn du jetzt alle Möglichkeiten hättest, die wir vielleicht auch hier nicht haben, was wäre da für dich das Ideal?
Also wenn ich das könnte, wie ich wollte, würde ich alkalische Hydrolyse wählen. Das ist ein Prozess, ich erkläre es kurz, das ist ein Prozess, da wird man in eine Wasserkammer sozusagen, da wird der Verstorbene dort reingelegt, eine basische Flüssigkeit wird zugeführt, diese wird leicht erhitzt und dadurch zersetzt sich der Körper, beziehungsweise Fleisch am Körper. Und danach werden die Knochen halt zermahlen. So. Und ich persönlich bin sehr viel wasseraffiner als feueraffin. Deswegen wäre das für mich persönlich die beste Bestee-Variante. Wenn natürlich am Ende auch wieder in einer Urne oder irgendeiner Form von Aufbewahrungsbehältnis. Das wäre für mich zumindest, das fände ich schön.
Hier ist es ja auch viel, dass Trauer im Verborgenen ist. Wie empfindest du das in deinem Beruf? Mhm.
Also ich habe schon das Gefühl, dass so verglichen mit der Zeit, als ich ein Kind war, ist es lockerer geworden. Also ich habe jetzt auch viel mehr Leute, die sagen, bitte verzichtet auf Trauerkleidung, das möchten wir nicht. Die haben bunte Blumen, die machen die Trauerfeiern zu Hause im eigenen Haus oder man bringt die Urne in einen Gasthof oder sowas. Also solche Sachen gibt es schon mal. Und das sind gefühlt so zwei verschiedene Richtungen, in die die Leute gerade gehen. Also die einen bleiben weiter beim Ich-husch-husch, ich möchte nicht drüber reden, das ist meine private Angelegenheit. Und die anderen sagen, nee, wir feiern jetzt ein Leben, das gegangen ist. Ganz laut, ganz bunt, ganz individuell. Und das finde ich gerade sehr schön aktuell. Also ich finde, es kann auch noch mehr in Richtung Feier gehen. Also dass man wirklich jetzt das in der Bar macht, man einfach ein bisschen wie beim Dia de los Muertos ein bisschen mehr Feier hat. Ich glaube, Deutschland wird wahrscheinlich nie so bunt, wie das da der Fall ist. Uns wird das ja überhaupt nicht beigebracht. Also wie viele Eltern reden offen mit ihren Kindern über den Tod? So, wenn ein Kind dazu Fragen hat, dann sagt man ja, der ist im Himmel. Und viel mehr Erklärung dazu gibt es ja oft auch gar nicht. Also wie auch? Ich finde, also unserer Gesellschaft fehlt oft so dieser offene Umgang damit.
Wie erlebst du das dann, wenn Trauernde dann zu dir kommen? Wie dürfen die dann bei dir sein?
Sie dürfen wirklich, sie dürfen können, sollen gar nicht mal, aber sie dürfen, wenn sie möchten, alles rauslassen, wie sie es möchten. Aber ich bin auch nicht dazu da, sie dazu zu zwingen. Also wenn mir jemand nicht sagen möchte, wie die Emotionen sind, dann werde ich da auch niemanden drauf drängen. So, aber oft, spätestens nach dem Gespräch, nachdem wir alles besprochen haben, was den Sarg angeht, Urne und so weiter, dann sprechen die Leute doch nochmal drüber. Ah ja, er war ja auch so krank oder war jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr da. Da sind oft auch Schuldgefühle, die da mitspielen. Wichtig ist nur, dass man dabei bedenkt, wir sind keine Psychologen. Wir haben gern ein offenes Ohr, beantworten gern auch alle Fragen, die wir können. Aber wir sind auch nun so weit ausgebildet und ab irgendeinem Punkt würden wir dann noch an einen Trauerbegleiter weiterleiten. Aber so generell, bei uns darf man fühlen, was man fühlt. Da gibt es keine Einschränkungen. Und man darf sie auch fallen lassen und einfach, weil dafür sind wir ja da. Man muss sich um nichts kümmern. Das Problem ist, deswegen bin ich persönlich auch sehr für Vorsorgen, man hat so viele Fragen zu beantworten, wenn jemand verstirbt. Und um die eigene Familie, geht ja wirklich um die eigene Familie, um die zu entlasten, ist es so hilfreich. Selbst wenn man sich nun DIN A4-Zettel nimmt und aufschreibt, das und das und das und das möchte ich gerne, damit kann der Bestatter schon viel anfangen und dann müssen die Angehörigen natürlich weniger entscheiden, also weniger auch der großen Entscheidungen treffen. Ne? Dann kann man sich oft mehr auf die Trauer einlassen, anstatt diese Riesenaufgabe zu haben.
Es ist ja so, dass du bei einem persönlichen Trauerfall in deiner Familie auch eine große Aufgabe hattest. Du hast nämlich deine eigene Oma versorgt.
Ja.
Wie kam es dazu und wie war das für dich?
Also, meine Oma. Ja, meine Oma hat die Ausbildung, als ich angefangen habe, hat sie ja voll mitgefiebert auch. Und ich bin auch oft nach der Arbeit dann zu ihr nach Hause gegangen und dann immer, oh, so ein schicke Dirn. Weil sie mit dem Anzug dann, schwarze Anzugshose, schwarzes Hemd oder weißes Hemd, Blazer. Und das hat sie ja voll mitbekommen. Und am Anfang war sie noch so, ja, ich möchte gern zu dem und dem Bestatter. Aber je weiter ich diesen Job gemacht habe, je mehr ich gemacht habe, desto mehr hat sie mit mir darüber geredet und desto mehr wusste ich, was sie will und desto mehr hat sie mir gezeigt und dann auch gesagt, dass ich das dann auch gerne machen soll, darf. Sie ist im Krankenhaus in Husum gestorben und dann habe ich sie mit meinem Chef tatsächlich, also mein Chef ist nach Husum gekommen, ja, und dann haben wir sie abgeholt, dann habe ich sie ins Krematorium gefahren, habe sie angezogen, gewaschen, du hast ja gesagt, Versorgung habe ich auch mitgemacht. Und was ich jetzt aus meiner jetzigen Sicht, ich weiß nicht, ob ich es anders machen würde generell, aber ich würde es jedem anders empfehlen. Ich habe mich sehr zurückgehalten in meinen Emotionen, weil ich musste meinen Job machen.
Aber für dich war das dann so in dem Moment, okay, ich muss meine Oma anfassen, ich möchte meine Oma schön machen für die Beerdigung. Ich darf jetzt nicht, ich muss jetzt stark sein.
Genau, also das war so meine Empfindung. Ich muss stark sein, weil meine Familie ja auch auf mich gesetzt hat, dass ich das mache. Und dann habe ich halt das gemacht, wie wir immer machen. Also ich habe die Urne beigesetzt, habe mich vor meiner Großmutter verbeugt, bin weggegangen, hat den Pastor die Rede machen lassen. Und das hat ganz viele Leute ganz mitgenommen. Und ich weiß, einer unserer Freunde ist dann auf mich zugekommen und hat dann, was hat er noch gesagt genau? Ich glaube, er hat dann gesagt, du bist so stark. Ich habe mich überhaupt nicht stark gefühlt in dem Moment. Aber irgendwie war das dann doch schön, dass viele diesen Eindruck behalten hatten. Und das ist sowas, das habe ich sehr mit aus der Zeit, also aus dieser Erfahrung mitgenommen, rausgenommen. Aber ich würde mir heute erlauben, mehr zu fühlen, mich nicht so zu distanzieren.
Wie gucken denn deine Freunde, dein Partner, deine Familie auf deinen Beruf oder auf dich in deinem Beruf? Können sie da auch eine Veränderung bei dir wahrnehmen? Wie reagieren die auf dich?
Also für meine Mutter damals, als ich angefangen habe, ihre Reaktion weiß ich noch ganz genau. Die war nur froh, dass es mir besser ging. Beim Studium war ich auch psychisch, das war einfach psychisch nicht meins. Und ich war so froh zu arbeiten, was zu tun, jeden Tag zu sehen, was man schafft. Also da weiß ich, meine Mutter hat mich da immer 100% unterstützt. Und mein Vater halt auch, der wollte immer nur keine Details wissen. Also wo meine Mutter die Person war, die gefragt hat, oh, was für eine Überführung hast du heute, ne? Was hast du so gemacht? War mein Vater so, ich will keine Details wissen. Freut mich, dass du einen guten Tag hattest. Ich gehe jetzt wieder aufs Sofa. So. Also total lieb. Also ich könnte mit meinem Vater über all das reden, wenn ich wollte. Alles gut. Aber es ist einfach nichts, er mag das nicht so gerne. So über Verstorbene vor allem zu reden. Das ist nicht so sein. So, meine Mutter hat mich da immer voll unterstützt. Und mein Partner, ohne den wäre ich nicht hier. Ohne den hätte ich den Bundessieg nicht. Ohne den hätte ich die Ausbildung wahrscheinlich auch nicht angefangen. Also ich hätte, alleine hätte ich das nicht geschafft. So, jeden Tag bin ich um 5 Uhr aufgewacht für die Schule und er hat dann ist mit mir meinen Lernzettel immer durchgegangen für jeden Test, für jede Klausur. Ohne ihn hätte ich das nicht geschafft. Er hat eben mich immer unterstützt darin, war auch überhaupt nicht jetzt geschockt, dass ich den Beruf machen will. Der war nur froh, oh, wie schön, freut mich. So, freut mich, dass du was findest, was dir Spaß macht. Und meine Freunde im Allgemeinen, oft, wenn ich mit diesem Beruf an einen neuen Tisch komme oder irgendwie eine Person da ist, mit der ich noch nicht darüber geredet habe, werde ich mal ausgequetscht mit Fragen. Und das liebe ich. Ich liebe das. Ich mag das, wenn Leute mich über meinen Beruf was fragen, weil das bedeutet, Leute reden mehr über Trauer, Tod, Verlust und so. Also ich finde, das ist so ein wichtiges Thema. So. Und wenn man da im Guten drüber redet, kann man da im Traurigen oft besser mit umgehen, habe ich zumindest. Das ist mein Empfinden.
Sprich, du findest es schön, wenn deine Freunde schon vorher damit auch einfach in Kontakt kommen.
Ja,
und
bevor sie traurig sind, weil dann weiß man auch, okay, hey, ich kann so viel, mir ist so viel erlaubt, ich kann so viel machen oder das geht vielleicht nicht. Also so solche Fragen wie, was darf ich eigentlich? Das kommt oft zuerst. Ist das überhaupt erlaubt, das? Ja, oft ist die Antwort ja, schockierenderweise, Gott sei Dank. Vieles natürlich auch nein, das hatten wir ja auch, haben wir heute auch besprochen. Aber was die Leute sich aktuell so vorstellen, ist schon ganz viel erlaubt. Und das finde ich halt toll, darüber zu sprechen mit den Leuten. Ne? Und das ist oft die Reaktion von meinen Freunden. Ich hatte, glaube ich, 1 oder 2 Personen, die gesagt haben, ich möchte darüber nicht reden, ich will darüber nichts wissen und das passt überhaupt nicht zu dir. Das waren so 2, 3 Leute, die das gesagt haben und boah, lagen die falsch. ich glaube, diese Person dachten, das ist nichts für mich, weil ich so ein Freude-Sonnenschein bin. Ich bin eher eine fröhliche Person, ich lache viel, ich genieße das Leben viel. Also so Tod ist ja eher was, was man mit Leuten in einer ernsthafteren Position assoziiert. Aber der Verlust und Trauer und Tod ist ja so viel mehr als nur ernst und traurig.
Ne? Das stimmt, das lernen wir heute auf jeden Fall durch dich kennen, denn wie ich eingangs sagte, du bist eine sehr quirlige, fröhliche Person,
ja.
Strahlst hier am Mikrofon und erzählst begeistert von deinem Beruf. Du machst ja jetzt auch eine Weiterbildung als ja. Bürokommunikationsfachwirt.
Wow, ja, richtig.
Und das assoziiert man ja so gar nicht mit
Bestattung.
Genau. Kannst also, du etwas ja. dazu erzählen und auch zur Bürokratie in deinem Beruf?
Ja, also der Bürokommunikationsfachwirt, der ist so ein bisschen angepasst auf die Bestattungswelt tatsächlich. Es ist typische Büroarbeit, Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht, Friedhofsrecht, Bestattungsgesetz, also all solche Sachen nennen wir dann da auch. Dieser ganze Schritt ist der erste Schritt für mich zum Meister. Und Bürokratie, ja, also es gibt super viele Formulare, die wir ausfüllen müssen, die wir bearbeiten müssen, die wir verschicken müssen. Da musst du wissen, welche E-Mail gehört wozu. Und es ist sehr, sehr viel Bürokratie und es kommt auch immer mehr dazu. Und das finde ich sehr ärgerlich in einer Zeit, wo wir eigentlich sagen, wir wollen ja weniger, beziehungsweise wir wollen es digitaler machen. Es wäre eine Sache, dass wir noch ein Formular schicken müssen, aber es muss oft dann doch ausgedruckt werden, da muss es unterschrieben werden und so weiter. Und das finde ich ein bisschen schade.
Ist es auch so etwas, wofür du, wenn man jetzt davon ausgeht, dass du in deinem Beruf erstmal bleibst, die nächsten Jahre dafür auch dich einsetzen möchtest?
Ja, gerne. Also ich finde, das ist so, Bestattungsgesetz wird gefühlt oft übersehen von Politikern, also die ja diese Gesetze machen. Oder, das ist zumindest mein Eindruck jetzt in letzter Zeit gewesen, oder werden beachtet, wenn Politiker selber dafür Interesse entwickelt haben aufgrund eines Trauerfalls in der Familie. Also das ist kein Thema, was dauerhaft besprochen wird, habe ich so das Gefühl.
Obwohl es uns ja alle irgendwann angeht, ja. betrifft.
Mhm. Also das ist auch nur mein Empfinden. Ne?
Mhm. Wenn du dir jetzt deinen Beruf vorstellst in, sage ich jetzt mal, 10 oder 20 Jahren, was wünschst du dir von deinem Beruf?
Also ich wünsche mir, dass es entspannter wird noch. Also dass wir, wie gesagt, mehr Bestattungsmöglichkeiten einfach haben, dass mehr legalisiert wird, also dass das Bestattungsgesetz auch mal überarbeitet wird, weil es gibt Aspekte davon, wo ich mich tatsächlich frage, in welchem Jahrhundert wurden die geschrieben, dass vielleicht auch mehr Bestatter in die Formulierung des Gesetzes einbezogen werden, also auch mehr verschiedene, also viele junge vielleicht auch mal. Ich sage mal jetzt Mitte 30-Jährige, die auch vielleicht sagen, gut, ich sehe das und das eventuell in der Zukunft, wir müssen in die Richtung gucken, also einfach mehr verschiedene Meinungen an den Tisch kriegen. Ja, das wäre so ein bisschen mein Wunsch. Und dass mehr Leute darüber reden. Also dass man auch keine Angst hat, mal zu sagen, aber da muss die Gesellschaft auch einfach hinterher sein, mir geht's beschissen. ich komme damit immer noch nicht klar. So, das ist total okay. Und auch wenn jemand sagt, ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll, dann sagt man das so. Das ist auch nicht schlimm. Auch am Esstisch, dass das so ein normales Thema wird, dass man nicht mehr Angst hat davor. Weil das Ding ist so, man kann es nicht ändern. Also man hat vor etwas Angst, was man nicht ändern kann. Das kommt auf einen zu. Das kann man nicht abändern. Also so hart ist jetzt, es klingt wirklich schlimm eigentlich, aber es ist ja so.
Mhm.
Und dann könnte man genauso gut da vorbereitet reingehen und da viel drüber reden mit der eigenen Familie, als dass man die da so unvorbereitet reinschickt.
Wie soll es denn bei dir jetzt weitergehen? Du hast schon die Meisterprüfung angesprochen.
Ja, also in meinem Beruf meinst du jetzt, ne?
Ja.
Genau. Also ich mache jetzt erstmal den Fachwirt, wie du das schon gesagt hattest. Das ist Teil der Meisterausbildung. Mache ich den Ausbilderschein und dann hoffentlich toi 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 den Meister. Und dann, das habe ich mich vorher immer nie getraut zu sagen, aber eigentlich würde ich schon gerne mal einen eigenen Betrieb führen, beziehungsweise mit jemandem zusammen. Also das ist tatsächlich, das finde ich auch, wäre auch ein guter Aspekt für mich jetzt so, wenn man sich zusammen tut, um eine Gesellschaft in welcher Form auch immer oder eine Firma in welcher Form auch immer zu gründen oder zu übernehmen. Und generell würde ich auch gern ausbilden. Also ich würde gern die nächste Generation an Bestattern ausbilden. Und jetzt ist auch meine Jetzt habe ich ganz oft gehört, ja, dann ist deine Erwartungshaltung ja so hoch, weil du jetzt ja Bundesliga bist. Überhaupt nicht. Also mir ist wichtig, dass ich einen Azubi habe, der sein Bestes gibt, der pünktlich zur Arbeit kommt, der da ist und seinen Job ordentlich macht. So. Und dann das Beste in der Schule gibt. Die möchte ich einfach ausbilden. Das fände ich toll.
Vielen Dank, May Hansen, für diesen schönen Einblick in deinen Beruf, in deinen spannenden Bestatterberuf, mit dem wir alle irgendwann in irgendeiner Form im Laufe unseres Lebens zu tun haben. Und vielleicht sprechen wir uns dann wieder, wenn du deinen eigenen Betrieb mal gegründet hast.
Ja, wer weiß.
Schön, dass du da warst hier im Studio Flensburg.
Vielen Dank.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.